herzlich willkommen.
Hallo. Hallo.
Ist das der Lambert-Klamrat-Jazz-Podcast?
Es ist der Lambert-Klamrat-Jazz-Podcast.
Welche Folge haben wir denn? Welche Folge?
Folge
51. 51, okay.
Ja.
Flüstern ist mit das schlimmste Geräusch überhaupt. Ich hasse es, wenn Menschen flüstern.
Warum?
Ich find das so ein gräusliches Geräusch. Ich finde, das ist kein Geräusch. Das ist noch nicht mal ein Geräusch. Das ist gar nichts. Das kannst du ja noch nicht mal transkribieren.
Es hat keine Tonhöhe, ne?
Es hat keine Tonhöhe. Was soll der Quatsch?
Ja, ja. Und es ist auch angeblich nicht gut für die Stimme.
Ja.
So stimmlich angeschlagenen Menschen wird immer empfohlen, nicht zu flüstern. Nicht husten,
stimmt,
nicht
richtig.
Flüstern.
Am besten gar nicht sprechen.
Mhm. Was in unserem Fall leider nicht hinkommt, weil dann wird dieses Medium obsolet. Herzlich willkommen zurück zum Podcast.
Zum Lambert-Klamrat-Jazz-Podcast. Das Sprachrohr der musikalischen Arbeiterklasse.
Richtig.
Nein, das ist totaler Bullshit. Das werden wir gleich nochmal aufdröseln. Das stimmt natürlich überhaupt nicht. So sehen wir uns vielleicht gerne, aber da müssen wir auch mal in die Selbstkritik. Hm? Präsentator dieser Folge ist Falafel Jakub in der Weserstraße, weil dort gibt es einfach keine Preissteigerung seit nunmehr 12 Jahren, trotz Mietenwahn und Inflation. Ich weiß nicht, was das immer soll, dass auf einmal hier unten im Café kostet irgendwie ein Sandwich 7 Euro. So. Die machen das mit so einem Sandwichmaker, den ich neulich bei Karstadt auch gekauft habe, der kostet 20 Euro. Dann ist da so ein bisschen, ganz bisschen so ein Salatblatt bei und eine Tomate. Das kostet 7,50 Euro.
Ja.
Und es hat mal, also vor 4 Jahren hat es 3,50 Euro gekostet. Ich denke, das kann nicht stimmen. Also ist das denn so, dass wir jetzt als Musiker auch dementsprechend doppelt so viel Gage bekommen?
Ich bemerke eine leichte Steigerung.
Ja?
Leicht verzögert, aber ja.
Das musst du mir natürlich gegenüber sagen, damit ich dich auch doppelt so viel auszahle. Ist ja klar. Ah, hier gehen die Verhandlungen los. Alles klar.
Ja,
ich bekomme überall mittlerweile das Doppelte.
Nee, das Doppelte nicht, aber ich merke schon über die Jahre, es gibt eine Bereitschaft, doch etwas mehr zu zahlen. Aber ich kann auch nicht sagen, dass ich bei all meinen Betriebsamkeiten jetzt irgendwie groß nachverhandelt hätte, so in Gänze. Aber ich habe das Gefühl, der Standard ist etwas gestiegen. Dafür kosten die Sachen noch mehr. Außer der Falafel. Was kostet der?
3,50 bei Falafel Jakub.
3,50.
Der ist wirklich sehr lecker.
Ja. Ich bin da nie so richtig warm geworden mit. Das ist irgendwie alles trocken und bröselig.
Okay, dann geht dann zu Musashi. Magst ja gerne mal Sushi essen.
Mhm.
Kostet auch am Cottbusser Damm 6,50 Euro, Angebot 3, seitdem ich in Berlin wohne. Also seit 2008 ist dieser Preis gleichbleibend.
Okay, gut.
Also und es ist immer noch genau das gleiche Angebot und total lecker. Ich glaube wirklich, die werden verarscht. Ich kann das nicht beobachten, dass die Gagen, die ich jetzt empfangen würde, doppelt so hoch wären. Ich sehe das nicht.
Also, nein, die Ticketpreise sind hochgegangen, ganz klar. Also die.
Aber wer kassiert das Geld denn ein?
Naja, bei
Eventim.
Ja, Eventim eh, aber bei einem gleichbleibenden Deal sollte etwas mehr hinten rauskommen. Aber ja, bisher richtig profitiert haben wir noch nicht von der Inflation, sage ich mal.
Nee, ich glaube auch so ein bisschen, ein bisschen werden wir angelogen. Also, dass die Preise derart in die Höhe gehen, so gerade in der Gastro, da stimmt doch irgendwas nicht. Deswegen ist natürlich ein Musikerdasein besonders gut, weil du oft so gastronomischen Service ja für umsonst bekommst,
richtig,
wenn du unterwegs bist.
So. Absolut.
Wenn man mal nicht unterwegs ist, merkt man auf einmal, wie teuer das Leben ist.
Stimmt. Deswegen ja, habe ich ja ein Prinzip erfunden vor vielen Jahren, das sogenannte Upcatern.
Ja, das hast du nicht erfunden, sondern das habe ich erfunden.
Dann nimmt man Getränke mit nach Hause.
Gibt es, glaube ich, eine eigene Folge.
Ich habe mir damals ausgedacht, es wäre doch sinnvoll, dass man dann noch Getränke mitnimmt vom Catering.
Ja.
Und dann spart man. Kennst du diese Situation? Also das ist jetzt lange nicht mehr vorgekommen. Ich habe lange nicht mehr so eine richtig ausgiebige Sprintertour gemacht. Aber ich kann mich erinnern, dass es Situationen gab, wo
auf hinten so klappert alles.
Ja, es klappert alles. Und auf dem Catering-Rider stand dann eine Flasche, was weiß ich, lokalen Schnaps oder sowas. Und die wurde dann immer abgecatert und vorne so in die Getränkeablage, so in der Seitentür. Heißt das überhaupt Getränkeablage?
Ja.
Also für mich ist es die Getränkeablage.
Es ist die Getränkeablage, klar, genau. Also für die Leute, die schnell mal einen kurzen trinken müssen.
Genau, wenn sie am Steuer und dann sind. Klapperte dann, als man dann wieder einfuhr nach Hamburg am Ende, durch den Elbtunnel klapperte es wirklich links und rechts wie in so einer Schnapsbahner gut sortierten.
Ja, hatten wir auch oft, als ich früher mit Luca noch zu zweit unterwegs war und mit dem Caddy Maxi haben wir hinten dran die ganzen Getränke, die wir abgecatet haben, hinten reingetan. Und wenn wir uns dann Hans empfangen haben im nächsten Club, dann sind die sofort zum Veranstalter gerannt und haben erzählt, aus welchem Fleisch und Blut wir sind, ja, und dass man bei uns besonders aufpassen muss. Und dann kamen auch teilweise Veranstalter, ich erinnere das noch in München, im Ampere, der dann hinten zu uns kam und meinte, hier dürft ihr aber nichts mitnehmen. So, ich habe gesehen, ihr fahrt ja ganz schön viel Zeugs durch die Gegend und so. Naja. Da gibt's auch mittlerweile Gegenmaßnahmen gegen so Upcater-Giganten, ja, wie wir es sind. Die Veranstalter sind da auf der Hut. Da muss man, darf man nicht zu sehr mit hausieren gehen. Muss man
vorsichtig. Okay, immer schön verstecken, das Zeug, Molton drüber. Ja. Das Catering ist aber auch teilweise abhängig davon, wie gut so ein Konzert verkauft ist. Ich kann mich erinnern, dass unser Booking von der höchsten Eisenbahn mal eine Mail abgefangen hat von einem Berliner Club, ganz in deiner Nähe, in dem wir mal ein Konzert spielten, eines der ersten Berlin-Konzerte. Und da wurde so eine Mail falsch adressiert vom Veranstalter und landete bei unserem Booking. Und da stand drin, oh, höchste Eisenbahn, Vorverkauf läuft nicht so gut. Bitte jetzt nicht den teuren Käse kaufen und beim Wein bitte auch ein bisschen tiefer ins Regal greifen.
Das ist dann nämlich doch so, ne? Das glaubt man ja immer, so, dass es wirklich solche Absprachen gibt.
Natürlich.
Aber es gibt keine Beweise. So, und alle sagen so, nee, das ist hier das Standard, das ist die Standardausstattung und so. Aber ich glaube, dass das immer natürlich an den Vorverkaufszahlen hängt, wie gut der Wein ist. Da bin ich mir ziemlich sicher.
Ja, absolut richtig. Und auch, also wenn man weiß wirklich, man hat noch einen weiten Weg karrieremäßig vor sich, um da aufzusteigen in die Premium-Catering-Liga, wenn man vom Veranstalter Getränkebons bekommt. Wenn es heißt, da hinten, da steht eine Flasche Fuselwein für euch und für nachher haben wir dann noch drei Getränkebons für jeden
und ja, so, oh, das ist übel.
Ja. Ja.
Und dann muss man, wenn man die aufgebraucht hat, so betteln gehen.
Ja.
Und sagen, können wir noch mal ein paar und so, und dann guckt der einen schon so an.
Bitte.
Ja.
Für einen Longdrink braucht ihr 2 Bons, heißt es.
Genau, dann. 2. Ich trinke ja auch gern mal 3 Sprite an einem Abend. Ja. Und wenn ich dann nach dem Konzert noch mal ein Bierchen trinken will, dann ist dann schon alles aufgebraucht.
Ja,
ja. Das ist frech. So kann man eigentlich nicht mit uns umspringen, würde ich sagen.
Ne? Also das geht eigentlich nicht. Wobei ich sagen muss, jetzt am Theater zum Beispiel, Catering komplett unüblich. Da gibt es eigentlich nie Getränke. Also vielleicht mal so ein Sodabrunnen.
Aber dafür gibt es doch die sogenannte Kantine.
Die Kantine, aber da musst du selber zahlen. Zwar Mitarbeiterpreis. Wobei ich muss auch sagen, auch an einem großen Berliner Theater, in dem ich von Zeit zu Zeit tätig bin, da versucht der verschmitzte junge Herr am Tresen mir gerne mal die Getränke nicht für den Mitarbeiterpreis unterzujubeln.
Echt?
Ja, und dann bin ich wieder in der Pflicht zu sagen, Obacht, ich bin doch Mitarbeiter.
Naja, weil der wahrscheinlich die Differenz dann sich selber auszahlen.
Na klar, möchte. Aber ich meine, wir sprechen über Inflation, wem kann man es übel nehmen? Der Fisch stinkt vom Kopf, dass man da auch noch ein bisschen so eine kleine Mark machen möchte vielleicht.
Auf jeden Fall, nee, die Mieten sind überall teuer in Großstädten, ist ja klar. Dass dann auf jeden Fall als erstes die Musiker ausgenommen werden
müssen. Natürlich. Ja, aber so funktioniert ja auch kapitalistische Ausbeutung, dass die unteren Schichten sich untereinander ausnehmen und die da oben,
die machen sich die Taschen voll.
Richtig. Ja, und so der kleine Mann zahlt die Zeche.
Ja. Wir besprachen das letzte Mal die doch so von mir hochgelobte kindliche Herangehensweise, die uns doch dabei hilft, kreativ zu sein und halt überhaupt ein kreatives Leben zu gestalten. Vor allem, weil wir sie ja genau kindlich meinte ich in der Gestalt, dass man etwas, ein Handwerk quasi erlernt hat, bevor man überhaupt das über das Ergebnis nachdachte und was man halt damit eigentlich anstellt und so. Und dass das halt quasi frei ist von so kapitalistischen oder, ja, wie sagt man, Erfolgsgedanken, die dahinter stecken oder was man damit jetzt irgendwie macht und so. Und dass das ja ein Vorteil wäre. Ich bin da nochmal in die Selbstkritik gegangen, denn generell Kindern Zeit und Unterricht zu geben fürs Erlernen von künstlerischen Fähigkeiten ist ja natürlich oftmals nur in einer bestimmten wohlhabenden Bildungsbürgerbubble möglich. So, ne? Also das muss man schon sagen, da müssen wir unser Privilege so ein bisschen known. Es gibt ja hin und wieder so Programme, ich weiß nicht, es gab auch mal so einen Film, welche so künstlerische Werte auch an Kindern aus anderen Milieus irgendwie nahe zu bringen versuchen. Mhm. Die scheitern ja in ihrer Nachhaltigkeit. Also selbst wenn sich dann ein Theater oder eine Philharmonie sich mit solchen Projekten brüstet und man den Ergebnissen auch beiwohnen kann, wenn jetzt irgendwie eine Neuköllner Stadtteilschule Ballett tanzt oder ein Theaterstück mit Weddinger Jugendlichen aufgeführt wird, was auch immer, dann erkennt man doch spätestens in der Zusammensetzung der Kunststudentenschaft oder der Musikstudentenschaft, bei wem diese Wertevermittlung eigentlich vor allem verfängt. Und das ist ganz sicher nicht bei den Teilnehmern dieser Programme. Die kommen da nämlich einfach nicht hin. Das Beispiel Haiti ist da vielleicht die Ausnahme, die die Regel bestätigt. Würdest du es nicht sagen?
Ich weiß nicht, ich kenne die auch nur so aus Interviews. Ich glaube, die kommt auch aus einem Haushalt, wo die Mutter in irgendeiner Mittelalterband spielt oder sowas.
Ich glaube wirklich nicht, aber da bin ich mir nicht sicher. Ich glaube wirklich, das ist glaube ich, wirklich aus so einem einkommensschwachen Milieu.
Ja, einkommensschwach ist ja was anderes als bildungsfern, ne?
Ja, ich glaube auch bildungsfern tatsächlich.
Okay, keine Ahnung, weiß ich nicht.
Ja. Naja, und irgendwie dachte ich, weil neulich hingen wir kurz in der Kneipe rum, da wurde mir von einem aufmerksamen Hörer dieses Podcasts, der uns auch mal viel Liebe entgegenbringt, liebe Grüße an dieser Stelle, er weiß wahrscheinlich, wer gemeint ist, wurde so gesagt, also das meinte er wohlwollend, dass wir ja quasi so den Mittelfinger ausstrecken würden, so von wegen, ah, wie punkig seid ihr denn? Weil wir ja irgendwie dann so zum Ausdruck bringen, ja, wir haben das ja auch gelernt. Und da muss man ja wirklich mal betonen, weil unser Podcast ja manchmal so rüberkommt, als hätten wir dieses Handwerk rein aus uns heraus erarbeitet. Und das ist ja Bullshit. Da muss man irgendwie, finde ich, so mitgedacht werden, und mit welchen Privilegien das ja auch einhergeht, dass man überhaupt auf die Idee kommt, sich von früh auf so umfassend mit Kunst zu beschäftigen, wie es bei uns und den meisten unserer Kollegen ja der Fall ist. Also so richtig punkig ist es nicht, unsere Perspektive. Das wollte ich dann mal gesagt haben, so, weil ich wusste, die Kritik, die war wohlwollend, ich wusste das auch sehr zu schätzen, dass, aber ich dachte so, nee, das ist irgendwie auch ein Bild, was wir vielleicht gerne vermitteln. So richtig stimmt tut's nicht.
Worin besteht denn dein Privileg da?
Naja, das habe ich ja gerade gesagt, also aufgrund der Tatsache, dass mir das halt als Kind einfach nahegebracht wurde, da rein investiert wurde, so von Elternhaus aus und mir auch wahrscheinlich eine Wertevermittlung mitgegeben wurde, wo irgendwie gesagt wurde, das ist schon etwas, womit man sich im Leben befassen sollte und kann, so, auch wenn das dann vielleicht nicht unbedingt gemeint war, dass du es dann beruflich ausüben sollst, so, aber trotzdem, das ist halt ein wichtiger Teil eines heranwachsenden jungen Menschen ist, sich mit kulturellen Inhalten zu befassen und so. Das muss ja irgendwie von Haus aus gegeben sein. So.
Aber sag mal ganz konkret, was war, haben deine Eltern, sind die zu dir gekommen, haben gesagt, willst du nicht mal Klavier lernen?
Ich habe das, glaube ich, schon mal gesagt, das war eher so, dass es halt einfach gemacht wurde.
Ja, okay.
Also das war halt, ich habe einfach Klavierunterricht bekommen.
So. Okay.
Und das Angebot war da. Ich fand, wie meine Eltern das gemacht haben, also ich fand es natürlich erstmal gut im Nachhinein, dass das da war und ich habe es ja auch nachhaltig nutzen können. Mhm. Ich fand es jetzt nicht immer gut, wie es umgesetzt wurde. Also ich würde es, glaube ich, anders machen.
Und ihr hattet auch so Musik zu Hause.
Ja.
In welchem Rahmen? Ja, also deine Eltern spielen Instrumente, ne? Gambe und sowas.
Ja, so ist es.
Und genau. Das war.
Genau, beides keine Berufsmusiker, aber beides ist für beide, wie bei dir auch, spielt halt Kultur irgendwie eine große Rolle.
Ja, ja,
so,
klar.
Man sich halt.
Muss sagen, also dass es bei mir tatsächlich so ein bisschen anders ist, weil ich, also mein Vater hat mal irgendwie als Kind und Jugendlicher so ein bisschen Instrumente gelernt, die er dann aber auch nicht wirklich gespielt hat. Er hatte so eine Wandergitarre zu Hause, die er auch wirklich leidlich bedienen konnte und das eigentlich nicht gemacht hat. Es gab auch kein Klavier. Ich habe angefangen, Klavier zu spielen, nur erstmal Keyboard, weil das so in der Schule irgendwie around war. Dass so ein paar Leute aus meiner Klasse konnten so für Elise und Flohwalzer spielen und dann habe ich irgendwann bei so einem Weihnachtsvorspiel gedacht, oh, das würde ich aber auch gern können und habe dann meine Eltern irgendwie bezirzt, dass sie mir einen Keyboard gekauft haben. Auf dem ich dann erstmal rumgedudelt habe. Meine Eltern sind aber eigentlich mehr oder weniger relativ unmusikalisch. Also es ist eigentlich kein.
Ja, deine Mutter aber sehr kulturinteressiert.
Kulturinteressiert, also, ja, genau. Also das ist sicherlich.
Das kriegst du ja schon mit dann irgendwie, oder?
Ja, ja, klar, aber es ist bei mir nicht so, dass ich so diesen ganz klassischen, determinierten Weg aus so einem Musiker- oder musischen Haushalt habe. Also es wurde eigentlich auch nicht gesungen oder so oder selber Kultur gemacht. Also klar, ich habe gemalt als Kind, wie alle Kinder mit Buntstiften. Also da ist eher mein Zugang war dann irgendwie eine Schule, wo es so einen Raum gab. Und auch, dass meine Eltern in der Lage waren, irgendwie mir ein Keyboard zu kaufen.
Ja, das kam bei mir natürlich auch noch dazu. Auch über die Schule kam einiges an Input. Mhm. Und ich glaube aber auch, dass das dann halt bei mir verfängt, hat auch schon was damit zu tun, dass man mit so einem gewissen Mindset überhaupt solche Sachen kennenlernt. Da würde ich das einfach mal so als elterliche Prägung oder so, ne, heranwachsen geschieht, schon irgendwie mit einpreisen.
Ja.
Ich hatte nur neulich auch in einer Kneipe gesessen und da hat mir jemand die Geschichte erzählt von einem jungen Jugendlichen, der aus so einem Elternhaus kommt mit so einem relativ elitären Kunstverständnis und dem wurde dann gesagt mit 14 Jahren so, das ist ja jetzt eigentlich jetzt auch gelaufen, so deine Karriere. Also das wird ja nichts mehr.
Ah, okay.
So. Und das ist natürlich, ich weiß nicht, das würde ich natürlich nie machen. Mhm. Und die Gegenhaltung ist ja sofort so, nee, Moment, also wenn du interessiert bist an Musik, selbst wenn du jetzt kein klassischer Pianist mehr wirst, da gibt's ja noch andere Möglichkeiten und gerade in der Popkultur spielt ja sozusagen das Technische jetzt auch gar nicht so eine große Rolle. Nee. Ich bin da aber auch, und deswegen meine ich mich da ein bisschen weg von diesem, ich bin so wahnsinnig cool, was das angeht, weil ich bin ja jetzt auch nicht der Typ, der sagt so, ach ja, lass dich gehen, du musst nicht üben, So, ja. Weißt du, nimm erstmal ordentlich viele Drogen und dann kannst du vielleicht noch Beats produzieren oder eine Folk-Gitarre picken oder was weiß ich. So. Und das geht ja auch und damit kann man ja auch innerhalb der Popkultur irgendwie Karriere machen. Und so, das ist ja, so ist es ja auch nicht so. Ne? Also ich kann da schon irgendwie, auch wenn ich es selber nicht so machen würde, ich kann natürlich diese elitäre Kunstverständnis, vor allem wenn es dann um so eine Wertevermittlung an deine Kinder geht und so, ich kann das irgendwie auch nachvollziehen. So, deswegen, ich möchte dort dem so ein bisschen widersprechen, dass wir da so eine ganz andere Herangehensweise hätten. Ich meine, wir reden dann da oft drüber, wie letztes Mal, da ging es ja auch etwas überheblich ein bisschen zu Ende mit, so, dass wir uns da ja quasi auch drauf ausruhen können, dass wir da so ein Handwerk haben, auf das wir uns beziehen können, auf das uns Sicherheit vermittelt und so. Mhm. Also das ist ja auch eine sehr elitäre Perspektive, oder?
Ja, so. Ich glaube auch, dass, aber das ist trotzdem was relativ Universelles, glaube ich. Also ich glaube, so Instrumente bedienen, wenn man da früh angefangen hat, da hat man da einen bestimmten Vorteil. Genauso wie wenn man, was weiß ich, gut im Kinderturnen war und dann sich vielleicht in Bewegung oder so gut fühlt. Aber ich glaube, das ist insofern universell, als dass jeder Mensch, der irgendwie eine Ausbildung hat in irgendwas, also sei es jetzt Rechtswissenschaft oder Medizin oder ein Handwerk, ganz, ganz klassisches Handwerk, Schreiner oder sowas. Wenn man da das Gefühl hat, eine solide Ausbildung zu haben, ist es was, auf dem man sich ausruht, auf die Art und Weise, dass einem das dann wieder Sicherheit gibt in einem beruflichen Kontext. Deswegen ist das gar nicht so was Absurdes, finde ich. Die Aussage, ich fühle eine bestimmte Souveränität in etwas, was ich gelernt habe.
Ja.
Oder hast du das Gefühl, dass, also, es gibt natürlich viel diese, so ein Gefühl von Hochstapler sein, gerade in kulturellen Sachen, weil das auch so oft schwer zu greifen ist, ne? Weil das halt eben nicht nur mit Handwerk zu tun hat, auch mit Originalität, Zeitgeist, auch Netzwerken, die man hat. Deswegen ist da vielleicht eine Unsicherheit stärker als, was weiß ich, keine Ahnung, ich bin Feinmechatroniker und weiß, welche Drähte zusammenkommen und kann darin arbeiten und mein Leben bestreiten. Das ist vielleicht ein abgesteckteres Feld, sage ich jetzt mal. Vielleicht widerspricht mir da auch ein Feinmechatroniker. Aber ich finde es grundsätzlich gar nicht, finde ich die Aussage nicht falsch zu sagen, man spürt eine Souveränität in etwas.
Ja. Oder? Ja, wie würdest du es denn machen? Also wenn du jetzt ein Haus voll Nachwuchs hättest,
ja,
würdest du sagen, ja, alle schön üben oder jeder macht, was er will? Und wenn dann was hängen bleibt, auch gut.
Ja, keine Ahnung, ich bin ja ein kinderloser älterer Zause. Ich hätte jetzt, glaube ich, so in meiner Idealvorstellung hätte ich natürlich schon die Vorstellung, aber auch eher aus so einer biografischen Aufarbeitung, dass ich denken würde, es wäre doch total gut, wenn jetzt mein Nachwuchs dem bestimmte Möglichkeiten oder Entwicklungen offenstehen, dadurch, dass sie früh an was rangeführt werden. Aber ja, ich kenne das auch, ehrlich gesagt, von Eltern in meinem Umfeld, sage ich mal, dass dann die Kinder, also gerade die Kinder von Leuten, die Musik machen, dann eben doch nicht mit 6 anfangen, da ihre Chopin-Prelüden zu üben. Und dann werden die auch meistens ja so gelassen, ne?
Weiß genau. Dann werden sie so gelassen. Und mein Ansatz ist auch eher der, das Angebot muss geschaffen werden. So. Also es muss ein Angebot da sein, da wird rein investiert. Ich bin aber auch nicht derjenige, der halt Leute zwingt zu üben. Auch nicht nahestehende Familienmitglieder.
Aber gemäß der Vorstellung, du hättest Kinder.
Ja.
Würdest du dann vielleicht an dem Punkt, wo jetzt diese imaginären Kinder etwas älter sind, würdest du dann sowas wie einen Bedauern spüren, dass die vielleicht nicht so gut sind, wie du dir das vielleicht erwünscht hast?
Nee, das nicht, ist auch nicht der Fall. Aber es ist ja trotzdem so, wenn du jetzt den Anspruch hast, wenn du jetzt ein elitäres Kunstverständnis hast, das heißt nur das Akademische, das was halt quasi, ne, letztlich die klassische Musik, die reine Lehre quasi, wenn das die Ware ist und du irgendwie einen Anspruch hast, dass das auch vielleicht ja Teil deines Berufswegs oder des Berufswegs deiner Kinder werden könnte, dann hast du ja nur die Möglichkeit, von relativ früh auf an deine Kinder dazu zu zwingen und auch das heißt zu zwingen, aber auf jeden Fall da wirklich hart hinterher zu sein, dass die halt auch üben, weil sonst ist es vorbei. Du kannst, sag mal, wenn ich schaffe eher das Angebot so und sorge dafür, dass das halt stetig da ist und so und da verfängt auch was. Aber es ist natürlich dann undenkbar, auf diese Art und Weise eine klassische Pianistin oder einen klassischen Pianisten heranzuziehen. So, das ist so nicht möglich natürlich. Darüber muss man sich im Klar sein. Wenn du den Anspruch hast, dann ist die Art und Weise, wie ich es mache, natürlich falsch.
Ja. So, ja, genau. Ja, da gibt es ja immer das Beispiel, das ist ja die klassischen Eiskunstlaufeltern. Ja. Weißt du, oder so im Sport, die dann so an, neben der Eiskunstfläche stehen oder halt am Rand vom Fußballplatz. Hat man jetzt auch in dieser David Beckham-Doku, hast du die gesehen? Wurde das auch mal thematisiert, dass der Vater wohl knallhart so seinen Wunsch, dass sein Sohn irgendwann mal bei Manchester Fußball spielt.
Ja.
War das Manchester? Ja. Glaube.
Keine Ahnung, kann gut sein.
Dass er den so krass auf den Jungen projiziert hat und den so hart rangenommen hat, dass der tatsächlich Profifußballer geworden ist. Und dann natürlich, wenn man die Geschichte aus der Sicht der Sieger, also David Beckham war ja nun ein erfolgreicher Fußballer, erzählt, dann klingt das auch immer positiv.
Richtig. Da darf nicht vergessen, dass es da auch sehr viele gescheiterte Fußballer und Pianistinnen und Pianisten gibt, die auch zu allem Möglichen irgendwie genötigt wurden, wo es dann aber nicht geklappt hat. Und da diese Perspektiven werden natürlich oft nicht erzählt. Das
genau.
Ist richtig.
Ja, genau. Ja, und dann ist natürlich wirklich auch nochmal dieser Aspekt, und da tun wir auch so, als seien wir hier die krassen Klassiker, was natürlich totaler Bullshit ist.
Das ist totaler Bullshit.
Weil weder du noch ich sind jetzt irgendwie wirklich auf einem irgendwie vorzeigbaren Niveau.
Ja, aber den Hummeltanz kriege ich nicht hin. Das ist wirklich das Einfachste, was man spielen kann.
Geh doch in Dur.
Pass auf. Ja. Sehr gut. Pass auf, ich kann klassisch harmonisiert Sola. Hast du gehört, welches Stück das ist?
Solar, hast du ja gesagt.
Ja. Bisschen modern.
Sehr gut, genau. Aber wir sind ja beide sind keine vorzeigbaren klassischen Musiker. Ich.
Was? Kannst du jetzt mal hier, kennst du das? Kann ich doch mit auftreten? Beethoven.
Genau, das ist dann so, das ist dann. Das ist der zweite Satz aus der Partitik-Sonate.
Ja, so ist es. Das kann sehr leicht
das
zu spielen.
Das ist dann neben der Mondscheinsonate, dem langsamen Satz zumindest, und für Elise einer der drei vorzeigbaren Gassenhauer, die auch mit wirklich sehr mediokrer Spieltechnik zu bewältigen sind.
Ja. Na gut. So ist es. Das kriege ich hin.
Genau, müssen wir nicht so tun. Und es gibt nun mal auch bestimmte Bereiche der Musik, die sind auch einfach nicht so im Bildungskanon drin. Ich weiß nicht, ob das sich jetzt ändert, aber ich glaube, auch die wenigsten Eltern bauen jetzt Beats mit ihren Kindern. Und was ist ich auch selbst sowas, nach wie vor ist, glaube ich, auch sowas wie so, keine Ahnung, Rockgitarre oder sowas ist, glaube ich, was, dem man sich eher als Teenager nähert. Das ist nun mal so.
Ja.
Genau, nein, müssen wir nicht so tun. Ich habe da noch eine andere Frage mit diesem, was mir noch so aufgestoßen ist oder im Nachhinein noch so in den Kopf kam, beziehungsweise was auch ich sich im Gespräch nochmal mit jemand entwickelte über deine Idee, das sei ja so ein ganz natürlicher Zugang als Kind ohne Verwertung. Ich finde, du spannst da auch den Fokus ein bisschen zu schmal auf so kapitalistische Bedürfnisse im Sinne von einem Beruf als Musiker. Ich glaube, was man auch mal betrachten muss, ist, dass natürlich nicht die einzige Währung, mit der wir bezahlen, ist nicht Geld, sondern deine Motivation als Kind, sich viel mit Musik zu beschäftigen oder beschäftigt zu haben. Da spielen auch andere Währungen, sage ich mal, eine Rolle, nämlich zum Beispiel, dass du von deinen Eltern geliebt wirst für das, was du kannst. Dass du von deinem Umfeld geliebt wirst. Dass du sozusagen...
Das ist jetzt alles Kapitalismus auch, oder?
Das ist auf jeden Fall was jenseits von so einem intrinsischen... Ich bin ja so begeistert von Musik, dass ich mich den ganzen Tag damit beschäftigen will. Und das ist nur zum Selbstzweck. Das ist nur für die Kunst. Sondern du hast ja auch irgendwie eine Verwertungsmotivation in dem, was du da gemacht hast als Kind, weil du wahrscheinlich zum Beispiel als Außenseiter in der Schule dadurch dir irgendwie Anerkennung verschafft hast.
Also so einen...
Oder halt im Elternhaus.
So ein gesellschaftlicher Profit, meinst du, der dann mit gepreist werden muss. Ja, stimmt wahrscheinlich.
Und da sind wir dann nämlich auch ganz schnell weg von diesem... ich mache das alles nur zum Selbstzweck für mich selber.
Ja, ja, man ist da sowieso relativ früh schnell weg. Ich muss da auch noch drüber nachdenken. Ich weiß auch, dass wenn man ab dem Zeitpunkt, wo man sich dann so vorstellt, man könnte ja auch jetzt irgendwie für viele Leute spielen und so und das irgendwie attraktiv findet, dann ist es ja sowieso eigentlich alles schon durch. Ich weiß gar nicht, von welchem Zeitraum ich überhaupt da gesprochen habe. Ich meine nur, dass es ihn gegeben haben muss, sonst kommt man da ja gar nicht erst hin, auch auf so eine Aula-Bühne von der Schule.
Ja.
Es muss ja diesen Punkt davor gegeben haben, aber ich weiß auch, dass ich halt mir auch in den Schülerbands, die ich hatte, so den ersten, dass ich auch immer schon, also dann mir vorgestellt habe, damit auch dann irgendwie wahnsinnig erfolgreich zu sein und man irgendwie vorm Spiegel geübt hat und posiert hat. Ich habe sogar beim Fußball mal erzählt, ich habe behauptet, ich hätte eine Band, aber ich hatte nur mit einem Gitarristen hin und wieder im Keller zusammen gespielt, aber wir haben uns gegen Nazis genannt, weil wir so einen Aufkleber davon hatten. Und ich habe bei meinem Fußball erzählt, wir hätten einen Plattenvertrag bei einer Major-Label.
Ja, guck mal.
Fast gehabt. Sie haben uns sich am Ende dann doch nicht für uns entschieden. So.
Aber das heißt ja, du hast es schon sehr genaue Vorstellung, wie so eine Verwertungslogik funktioniert.
Ja,
und
da muss ich so 16, 17 gewesen sein. Und dann habe ich halt einfach so Geschichten erlogen, die halt natürlich total darin verhaftet waren, so von wegen, ja, hier will, aber das ist ja auch schon sehr wertvoll, im Sinne von kapitalistisch wertvoll, was ich hier mache.
Ja.
So, ne? Und andere Leute sehen das auch so, irgendwelche erdachten Plattenfirmen. Und so.
Ja. Und dass man sich jetzt, was weiß ich, als Elfjähriger nicht irgendwie Gedanken drüber macht, ob man da mal eine ordentliche Gage bekommt, ist ja völlig klar, weil das machen die wenigsten Elfjährigen, die wollen Feuerwehrmann werden. Im Normalfall.
Oder Astronaut.
Ja.
Obwohl heutzutage, ich weiß gar nicht,
Influencer.
Vielleicht will man erstmal Influencer werden.
Ja.
Das ist was Handfestes.
Ja. Ich finde das interessant, wie das sich so verschiebt. Das quasi so, das gibt es ja auch in der Kulturrezeption. Das ist zum Beispiel, wir hatten letztes Mal ja kurz drüber geredet, dass du nicht so gerne Bücher liest, weil die so lang sind. Und dann lieber vielleicht ein Comic. Und die ganze Zeit hat man das Handy in der Hand und guckt diese kurzen Videos. Und ein Film ist schon so lang. Das finde ich so interessant, wie sich da so über die Jahrhunderte das Verhältnis zu bestimmten Medien verändert, ob die jetzt als wertvoll angesehen werden, als pädagogisch oder bildungsmäßig, persönlichkeitsbildend wertvoll oder nicht angesehen werden. Es war ja, glaube ich, zum Beispiel, also sicherlich im 19. Jahrhundert noch so, dass man jungen Leuten gesagt hat, ihr sollt nicht lesen, das verdirbt euch. Und wenn ihr lest, dann irgendwie so ein Sachbuch, irgendwas von Kant und bloß keine Belletristik, keine Romane, so ein Schund. Ich glaube, so, das zog sich wahrscheinlich noch ins 20. Jahrhundert. Das, was für sich in einen Roman als Trivialkultur galt.
Ah, echt, ja.
Oder nicht?
Ja, interessant.
Und das ist ja interessant, dass, und dann, als dann so der Film kam, dann hat man gesagt, lies doch mal lieber ein Buch. Das ist doch so ein flüchtiges Medium. Auch ja, bei Musik, hör nicht diese Popmusik, sondern lieber Klassik. In meiner Generation ist, glaube ich, so, war es so, oder bei uns, dass man gesagt hat, oh, guck doch nicht einfach Fernsehen, lies doch lieber mal ein Buch oder beziehungsweise guck doch mal lieber einen Film. Ich glaube, so sind wir aufgewachsen. Und das ist ja auch bis heute so, dass man so sagt, oh, eine Serie ist nicht so wertvoll wie ein Buch, wie ein Film. Und mittlerweile ist, glaube ich, soweit, ein TikTok-Reel ist nicht so gut wie eine Serie. Guck doch mal eine gute Serie. Weißt du, das verschiebt sich immer so. Also mittlerweile gilt es als wertvoll, einen Langfilm zu gucken. Von Büchern reden wir gar nicht mehr, um sich irgendwie von dieser schnellen TikTok-Reel-Welt abzugrenzen. Und irgendwann war selbst das Buch, was quasi jetzt heute so auf dem Thron der wertvollen Kulturgüter steht, war bei Zeiten mal was Triviales.
Ja.
Finde ich ganz interessant. Also. Genau. Und genauso stelle ich mir dann auch vor, dass es quasi so handfeste Berufe gibt und weniger handfeste und sich das auch so verschiebt. Weil wahrscheinlich, wenn du vor 100 Jahren deinen Eltern gesagt hättest, ich werde Schauspieler, dann würden die sagen, oh nee, wie kannst du nur, werd Schreinermeister. Und heute ist es wahrscheinlich so, wenn die Kinder sagen, oh, ich möchte gern Influencer werden, dass dann die Eltern sagen, jetzt lern doch erstmal was Anständiges, geh doch erstmal auf die Schauspielschule. Gerade so Kultureltern.
Ja, genau. Good point. Wobei, das ist ja auch, ich meine, hätte bei uns ja auch so laufen können. Also wir sind dann dem ja gefolgt. Wir haben dann ja erstmal was Handfestes gemacht, in dem Sinne, dass wir so eine popkulturelle akademische Ausbildung gemacht haben
und
nicht gesagt haben, wir gründen eine Band und dann touren wir hier in den Jutzen der Republik durch die Gegend und schlafen da mit einem Schlafsack auf der Bühne und so. Und das wird schon irgendwie alles. Ja. Sondern wir haben ja auch dann halt dann doch den Erwartungen irgendwie entsprochen, dann über so einen akademischen Weg zu gehen. Und damit war erstmal Ruhe auch. So, da konnte man das dann erstmal auch machen. Aber es gab bei mir auch gar keine andere Gelegenheit, muss ich dazu sagen. Ich hatte gar keine andere so Band, wo ich jetzt das irgendwie hätte machen können und so.
Nee.
Weiß nicht, wie das dann gewesen wäre. Gibt ja auch solche Biografien so, also wo du dann einfach von früh auf einfach eine irgendwie schon recht gut funktionierende Band hast und so.
Ja, absolut.
Da empfehlen wir nochmal die Echtdokumentation.
Ja.
Jedenfalls, viele unterschiedliche Perspektiven gibt es da drauf. Unsere ist ganz sicher nicht die einzige. Das wollte ich nochmal betonen.
Mhm.
Also unsere Perspektive auf Pop, Jazz und Hochkultur. Ne? Also wir tun da immer so, als hätten wir da die Übersicht. Und da gibt es auch andere Perspektiven drauf. Da würde ich jetzt mal den Modus Mio Podcast empfehlen. Die hatten nämlich, da habe ich noch nicht reingehört.
Mhm. Lange nicht gehört, schöne Grüße.
Liebe Grüße. Die hatten nämlich auch jetzt eine Folge zu so Stimmung in der Musikbranche. Und zwar sehr launig.
Ja.
Und da dachte ich, da dachte ich vorhin dran, als wir dann anfingen mit über so Gagen und so zu reden, so, das wird da halt auch besprochen, so, aber auf so, aus so einer anderen Perspektive raus, letztlich aber total nachvollziehbar. Also ich dachte auch so, ey, ja, wie heißt die, du kennst die, ne? Die heißt Nina oder?
Ja, Nina.
Genau. Redet dann irgendwie darüber, dass, wie nervig das halt ist, halt immer wieder zu verhandeln. Ich glaube, die bucht sich selber dann mit den Veranstaltern oder den Orten, wo sie halt irgendwie auftreten will, obwohl sie schon bewiesen hat, dass da auch Leute hinkommen.
Ja.
Und das ist ja sowas, das kann ich halt auch so total gut verstehen. Ich finde es auch sehr gut, sie hat in der Folge einen Podcast-Partner gehabt, der dann auch irgendwie erzählt, dass der halt, genau, der ist Musiker, aber macht auch noch eine Ausbildung als Lehrer. So, halt ganz normal.
Ja.
Und wir kommen immer so ein bisschen so rüber, so von wegen, so läuft's halt, wenn man es halt irgendwie geschafft hat. Und wir haben ja auch die richtige Ausbildung dazu genossen und so. Mhm. Und diesen Eindruck möchte ich eigentlich nicht vermitteln, weil das ist, die Realität sieht eigentlich anders aus in der Popkultur. So, für viele Leute ist es halt ganz normal, dann halt sich da, also ich rede mal so aus der Perspektive raus. Für mich ist es natürlich normal, dass ich mich den ganzen Tag mit meiner Musik befassen kann und das irgendwie seit 10 Jahren super funktioniert und so.
Ja.
Aber das ist halt, das hat nichts mit Professionalität zu tun, so, dass das bei mir so aus Glück irgendwie so passiert ist, so, sondern da gibt es halt auch ganz normale, auch professionelle andere Verhältnisse, die halt dann auch noch irgendwie Lehrer sind nebenher oder so oder halt irgendwie gucken müssen, wo die Kohle herkommt und so. Und da finde ich, die letzte Folge fand ich sehr gut, wie sie halt einfach darüber berichtet, wie das einfach ultra nervt. Und das kann ich auch aus meiner Perspektive einfach total gut nachvollziehen, weil es mir auch so geht, irgendwie vor allem im Bezug auf so Live-Musik, dass man halt eigentlich immer das Gefühl hat, es wird dir gesagt, es geht eigentlich nicht. So, sie bezieht das so ein bisschen auf die aktuelle Stimmung, die irgendwie vorherrscht, so in der Gesellschaft. So, ich bin mir da nicht ganz so sicher. Mir wurde eigentlich das seitdem, also in den Indie-Bands, die ich vor Lambert hatte, auch immer schon gesagt, geht eigentlich alles nicht, eigentlich alles schwierig, genau, deswegen die Deals werden dann immer gedrückt, immer mit so einer Ansage von, Moment, alles sehr, sehr schwierig und so.
Ja.
Ich habe das Gefühl, dass sich da eigentlich nichts tut, dass es eigentlich immer so ist, selbst vor Corona und irgendwie vielleicht in wirtschaftlich rosigen Zeiten wird eigentlich in der Musikbranche immer gedrückt, also und immer mit so einer Stimmung, so, ist alles so schwierig geworden und so und, naja, fand ich irgendwie sehr interessant, das auch aus einer anderen Perspektive mal zu hören. Und da konnte ich mich sehr mit identifizieren. Liebe Grüße.
Genau, es gibt halt nicht irgendwie so einen klar determinierten Weg, wenn man irgendwie sagt, man wird Musikschaffender, dass man dann ganz klar davon ausgehen kann, dass man dann auch mit seinem Lieblingsaspekt davon Geld verdient oder sowas. Das ist ja auch so ein Mythos. Sondern es bleibt ein ewiger Hustle.
Ja.
Und ich glaube, auch du lügst dir da in die Tasche, wenn du behaupten würdest, also was ich dir jetzt nicht unterstelle, dass du jetzt auch den ganzen Tag nur genau das machst, was du willst, sondern du befindest dich ja auch in einer bestimmten Verwertungslogik, ein Albumzyklus, irgendwie eine bestimmte Gelegenheit, die sich auftut, auch Auftragsarbeiten und sowas. Also wenn ich jetzt so ein ganz freies Vögelchen wäre und was weiß ich, materielle Bedürfnisse gar keine Rolle spielen würden, dann was weiß ich, wie ich dann meine Zeit verbringen würde.
Nee, bestimmte Aspekte dieses ganzen Wahnsinns der Musikbranche bringen mir ja auch einfach Spaß. Also, und das heißt natürlich dann wieder so ein wechselseitiges Prinzip. So, ja, okay, innerhalb dieser Branche funktioniert dann meine Musik irgendwie, wenn ich sie, ne, ich weiß nicht, wie frei das ist und so, aber es bringt mir natürlich dann auch irgendwie Spaß, mich innerhalb dieser Strukturen zu bewegen und zu merken, ja, das und das funktioniert, dann probiere ich es da nochmal. Also ich fühle mich schon frei, ja. So, aber ich weiß natürlich auch, dass ich die Musik, die ich mache, einer bestimmten Verwertungslogik auch entspricht. Ja, klar.
Ja, und ja. Die bedienst du ja auch.
Ja, auch, genau, ja.
Also, natürlich guckst du auch bei deiner Musik so, oh, wo, in welchen Verwertungsmechanismen funktioniert die besonders gut? Was ist ich, eine Playlist oder sowas oder ein bestimmtes Hörerklientel, die eine bestimmte Art von Neoklassik, darf ich ja nicht sagen, aber so Klaviermusik hört und der entsprichst du ja dann auch mehr oder weniger immer mal, also immer mal mehr und weniger, aber du löst dich ja, da jetzt ist, ja nicht völlig keine raus. Ahnung,
ich bin da nicht völlig raus, aber andererseits bin ich, ist es auch nicht so, dass ich darüber nachdenken würde, während ich Musik mache. Also das stimmt auch nicht.
So. Nee, das unterstelle ich dir auch nicht. Aber es ist natürlich trotzdem so, du bedienst dich natürlich bestimmter Formen. Also sonst würdest du ja vielleicht auch eine Oper schreiben zwischendurch.
Ja,
oder
so ein bisschen Henne und Ei. Ich bediene mich bestimmter Formen oder die Formen, die ich gerne bediene, sind Teil einer funktionierenden Verwertungslogik. Du kannst ja auch so rumsehen. Also weiß ich nicht. Also es kann auch ja einfach sein, dass ich gerne Musik mache, die halt gerne gehört wird.
Ja, das ist ja auch okay. Also, das ist ja auch in Ordnung. Ja, ja, klar. Ja. Aber das funktioniert ja trotzdem alles in bestimmten Mustern. Also es ist halt völlig klar, man macht ein Album, weil ein Albumzyklus einer bestimmten Vermarktungslogik folgt. Was weiß ich, ein Label bekommt ein Album, macht da eine Promo dazu. Das ist ein Argument für ein Booking. Du kannst ja gar nicht touren ohne Album. Und solche Sachen. Und es ist irgendwie völlig klar, dass irgendwie auf einem Album bestimmte Songs gefeatured werden, damit die vielleicht in der Playlist landen, vielleicht Airplay bekommen und sowas.
Ja.
Also das sind ja alles völlig klare Sachen. Und es ist auch völlig klar, dass man jetzt auch nicht, was weiß ich, wenn man geht so super inspirationsoffen durch die Welt geht und dann denkt, oh, diese Goa-Musik ist so toll, ich möchte jetzt eine Goa-Platte machen, dass man das dann plötzlich macht oder sowas. Das ist ja nicht so.
Nö.
Also natürlich macht man das, was man kann und man macht aber auch das, wo man weiß, man hat damit überhaupt eine Möglichkeit, was weiß ich, aufzutreten oder sowas.
Genau.
Es ist auch völlig klar, dass die höchste Eisenbahn jetzt wahrscheinlich kein Album macht, wo man einen 70-köpfigen Kinderchor und ein Riesenorchester braucht, um das live zu präsentieren, weil das totaler Quatsch wäre.
Hat nicht der eine Rapper von Outkast gerade ein Album mit Flöte gemacht? Also nur Solo-Flöte irgendwie? Aber ich glaube so MIDI.
Ja, aber genau, aber das geht dann vielleicht natürlich, wenn du Outkast bist und dann quasi abgesichert bist, dann schaffst du dir natürlich die Freiheit, überhaupt solche Sachen zu machen. Aber ich merke auch, dass mein Denken gar nicht so weit geht, zu sagen, was möchte ich eigentlich, was ist jetzt, was könnte ich nochmal machen oder wo ist meine Neugier so stark, dass ich mich dann von allem anderen lösen würde. Das stimmt einfach nicht, sondern ich arbeite natürlich irgendwie mit meinen Bands und Projekten oder mit meinen Sachen am Theater oder sowas. Und natürlich habe ich auch irgendwie Wünsche und Träume, aber das folgt natürlich auch alles einer bestimmten Gelegenheit, die sich daraus ergibt. Genauso wie bei dir. Du hast natürlich, was weiß ich, mit deinem Lambert-Projekt bist du in bestimmten Mechanismen drin, wo du bestimmte Musik schaffen kannst und die dann auf eine bestimmte Art auch für dich ein positives Feedback gibt.
Ja.
Du würdest dich jetzt ja irgendwie nicht umbenennen in irgendwas.
Limbert?
In Limbert und dann eine Vogtplatte machen oder sowas. Also
ich denke hin und wieder, doch, tatsächlich denke ich darüber nach. Gestern Nacht lag ich im Bett und dachte, vielleicht ist es jetzt die Zeit, Limbert Folkpickings. Könnte schon sein.
Also das kann man ja auch alles machen, aber dir ist ja völlig klar, dass du damit auch wiederum dich wirtschaftlich komplett torpedieren würdest.
Ja. Ja, oder ich denke langfristig. Halt vielleicht, ne, kann man auch so sehen, vielleicht muss man rechtzeitig wissen, wann Schluss ist und dann schon mal in was anderes irgendwie rein investieren oder so, kann man ja auch denken.
Also ja.
Vielleicht sollte ich jetzt schon mal darüber nachdenken, Rapper zu werden, damit das dann in 5 Jahren auch irgendwann klappt. So, weil das funktioniert ja dann nicht, wenn in 5 Jahren dieses keiner mehr was von Lambert hören möchte, dann ist natürlich ein bisschen dumm. Vielleicht sollte ich das jetzt schon machen.
Ja, vielleicht solltest du es jetzt schon machen. Da empfehle ich diesen einen Film mit Joaquin Phoenix, wo er...
Ja, das ist gut.
Wie heißt denn der nochmal?
Not here? Nee, I'm not here oder so?
I'm not there, so? I'm not here. I'm not there. Keine Ahnung, da ist das ist so eine Art Mockumentary, wo Joaquin Phoenix behauptet, er ist jetzt Rapper.
Genau, und trifft auch Kanye dann oder läuft ihm immer hinterher im ja, Hotelzimmer.
Da hätten sich auch zwei gefunden wahrscheinlich. Ja. Der naja. Film heißt I'm Still Here.
I'm Still Here, genau. Hm. Sehr gut. Ich habe nur das Gefühl, egal mit wem du redest und ja. egal wie erfolgreich oder in welcher Szene man irgendwie angehörig ist oder seine Musik versucht zu verkaufen, erfolgreich oder minder erfolgreich, wie auch immer, es ist eigentlich immer, dass das Gefühl, was alle kennen, ist so, dass dir, was dir entgegengebracht wird, ist so, oh, schwierig. Ja, gut. Selbst wenn man noch so viel unter Beweis gestellt hat und irgendwie, was weiß ich, vielleicht, das werden sogar Leute, die Wuhlheide voll machen, dir bestätigen. Mhm. So, dass es der Stress beim nächsten Mal ist, so,
Ja.
Wie sollen wir denn jetzt da noch Wachstum behaupten können und so? Und wenn wir das nicht wenn wir jetzt nicht wieder die Wuhlheide voll machen, dann ist ja gleich, sieht das auf dem Papier dann gleich so aus, als will es keiner mehr wissen und so. Also, das kennt ja jeder. Mhm. Es ist auch nie ein Argument irgendwie, und das fand ich an diesem Podcast ganz gut, es ist nie ein Argument zu sagen, ja, ich habe das doch schon alles unter Beweis gestellt, da kommen schon Leute, das haben wir doch schon alles gemacht.
Ja. So.
Und das ist im Zweifel wirklich egal. So. Also das interessiert die nicht, sondern es ist erstmal musst du dich damit auseinandersetzen, dass dir so ein entgegenkommt. So. Also ich weiß nicht, vielleicht hört das dann irgendwann auf so einem Niveau von den Foo Fighters auf. Ich habe keine Ahnung, das denke ich ja immer so. Irgendwann muss das aufhören. Aber ich kenne wirklich niemand, der dieses Gefühl nicht kennt. So.
Ja, klar. Ja. Also zumindest in Phasen der Karriere, klar. Es wird schon dann irgendwann leichter. Ja, und auch dann ist man natürlich auch man ist dann ja auch immer unter, wenn es dann mal läuft, wenn man eine erfolgreiche Tour gespielt hat oder ein erfolgreiches Album gemacht hat, dann geht ja der Hustle wieder los. Oh, kann ich meinen Erfolg halten? Kann ich ihn vielleicht noch steigern und so? Das ist natürlich auch in dieser Wachstumslogik so ein bisschen immanent, ne?
Mhm. Genau.
Da kommen wir nicht raus. Und das ist natürlich, vielleicht ein bisschen wieder auf diese deutsche Schwere, dass immer alles so schwierig ist. Keine Ahnung, ob das was Globales ist. Ich habe das aber auch so in Erinnerung. Also als ich so in den Nullern anfing, so professionell Musik zu machen, dass mir da auch immer schon erzählt wurde, die goldenen Zeiten sind vorbei und das ist alles so schwierig und die Branche ist am Boden und so. Also ich habe so ältere Kollegen, die mir wirklich noch von so Goldgräberstimmung erzählen, irgendwie aus den 90ern und das Geld sitzt locker. Aber ob das wirklich so war, ob damals so kommuniziert wurde, macht was ihr wollt, hier ist die Kohle, I doubt it.
Ja, ich glaube es nämlich auch nicht. Also es war wahrscheinlich auch nur ein sehr kleiner Kreis, der das so gefühlt hat. So.
Ja.
Und die Gatekeeper waren ja auch wirklich noch ganz andere und so. Da wird es schon auch viele Leute gegeben haben, die da einfach dann viel schwieriger reinkamen.
Ja.
An das Gold quasi. Aber ich habe keine Ahnung. Ich habe das nicht so richtig mitbekommen. Aber es wird manchmal so drüber geredet, ne?
Ja.
Die Vor-Nuller, die 90er Jahren, vor Napster, die Vor-Napster-Zeit, so als wäre da so eigentlich alles möglich gewesen. So, man kann es sich irgendwie schwer vorstellen, dass es diese Stimmung da nicht gegeben hat.
Ja.
So, ich glaube es irgendwie auch nicht. So.
Ja. Hast du denn noch, haben wir da noch was zu oder hast du noch was?
Zu dem
Thema?
Nö, habe ich nichts.
Okay, weil sonst würde ich jetzt, Achtung, jetzt nicht verzagen, es geht noch ein Stückchen weiter, dann würde ich vielleicht schon mal den Schluss einleiten.
Ja, dann mal los.
Weil ich nochmal mit dir so ein bisschen sprechen wollte, mir ist nämlich was Grundsätzliches aufgefallen an Musik, es gibt so zwei Orte in der Struktur eines Musikstückes, die irgendwie immer besondere Aufmerksamkeit bekommen. Es ist nämlich einmal der Anfang und das Ende eines Musikstückes.
Ja, bitte.
Ja,
also, was magst du lieber?
Ich mag, glaube ich, ja, das ist, ich glaube, am wichtigsten ist natürlich, wie ein Stück beginnt. Da gibt es ja auch verschiedene Arten, wie man in so ein Stück reinkommt. Das ist mir zum Beispiel aufgefallen, als ich mal nachgedacht habe über, es gibt ja, das nennt sich ja Intro oft, also, dass so Stücke auf eine bestimmte Art anfangen, oft, was weiß ich, mit so einer, gerade bei gesungener Musik, gibt es so eine Art Einleitung, da hat man dann vielleicht so eine prägnante kleine Hookline, so eine kleine Melodie, um reinzukommen. Manchmal, viele Musik beginnt aber auch hier in der Stilistik, damit das zum Beispiel erstmal so eine Stimmung geschaffen wird. Zum Beispiel, deine Stücke beginnen eigentlich immer, hast du irgendein Stück, was knackig beginnt?
Findest du das jetzt nicht knackig?
Ja, das ist nämlich genau das. Das ist nämlich eine Art, ein Stück zu beginnen, nämlich erstmal so eine Stimmung zu schaffen, so eine Textur. Mhm. So funktioniert eigentlich alle deine Musik. Das geht eigentlich, es geht eigentlich immer los.
Ich vertrag doch nicht meine Tricks hier.
Ja, so ja, aber es geht, ja gut, das ist jetzt nicht, super spezifisch für genau dein originelles Schaffen, aber zum Beispiel in so einer Klaviermusik, man fängt meistens an irgendwie mit so einem arpeggierten Akkord, der erstmal so eine Stimmung legt, oder?
Ja, ich habe auch von wegen, nee, ich habe auch das hier.
Ja, ist doch genau dasselbe.
Nein, ist kein arpeggierter
Akkord. Ja gut, aber Ton. Da wird jetzt erstmal eine Stimmung geschaffen, so ein Raum. Du öffnest einen Raum, wo dann irgendwas reinkommt.
Ja.
Ja, geh doch mal so deine Setlist durch. Spiel doch mal ein paar Anfänge. Aha, okay. Nochmal eins.
Sag du mal, du spielst
ja
auch mit.
Ja, ein bisschen anders wäre dieses Du-du-dip, du-dip.
Ah.
Und dann kommt die Melodie rein.
Ja.
Genau, da wird auch erstmal quasi so ein Raum geschaffen und da kommt dann die Melodie rein. Oder Silver Linings.
Oh, das ist auch aber so ähnlich, ne?
Ja. Genau, das ist so.
Ja, okay. Ja, genau, das ist auch, ja, so genau. Das ist ja fast Stay in the Dark in nur eine Quinte höher.
Genau.
Ja.
Das ist zum Beispiel so ein Konstruktionsprinzip.
Aber es gibt auch.
Ja, genau.
Da kommt gleich die Melodie.
Ja, genau. Deswegen ist das ja auch so ein interessanter Punkt, wenn das Stück kommt, weil man da wird man gleich reingeschmissen.
Ja.
Also aber auch in Popsongs oder sowas. Die wenigsten Popsongs fangen direkt mit dem Gesang an. Gibt es manchmal, ist aber dann eine bewusste Entscheidung.
Ja.
Also
wie gesagt, mit dem Auftakt manchmal, ne?
Ja. Und dann gibt es aber auch eine Art, wie Stücke enden.
Ja.
Zum Beispiel, also so, der klassische Schluss wäre ja Kadenz und dann eine schwere Eins.
Ja. Soll ich einen machen?
Ja, mach doch mal.
Kadenz, also. So was?
Ja. Oder dann auch gerne mal so in der Klassik, dann so mit Nachdruck.
Also, was heißt mit
Nachdruck? Ja, so wie bei Beethoven oder sowas, was man dann hat. Ja, sowas, genau. Nochmal einen tiefen, noch einen hohen, auch gerne genau sowas. Dass man, oder man macht sowas wie...
Ja.
Ist doch zum Beispiel sehr beliebt. Da ist wirklich klar, ist es Schluss.
Ja.
Und dann haben wir aber auch so universelle Klischees, die sich immer wiederholen. Zum Beispiel endet jedes Country-Stück gleich. Gefühlt.
Wie denn?
Ja, warte mal, ich guck mal kurz, ob ich hier eine bespielbare Gitarre hab. Okay, das Stimmen müssen wir kurz rausschneiden. So, ich habe hier so eine mäßig gestimmte Mini-Gitarre. Also jedes Country-Stück.
Ah ja, okay. Mhm.
Ne? Das ist ja der sogenannte G-Run. Oder.
Ja.
Oder. Genau. Und du kannst universell wahrscheinlich jeden Country-Fan auf der Welt, dem ist völlig klar, wenn kommt. Jetzt ist vorbei. Und ist immer gleich.
Ja.
Weißt du, was ich meine?
Ja.
Und das sind so universelle Schlussformeln. Das gibt es ja auch zum Beispiel im Jazz. Was ist denn der Jazz-Schluss überhaupt? Ich dachte eigentlich an diesen hier. Also, wir sind in der Schlussphase.
Ja, genau, den geht's auf. Ja, genau.
Das ist der sogenannte
Der
A-Train-Schluss. Das ist ein Stück ein Schluss. Ich weiß gar nicht, ob der da zum ersten Mal auftritt, aber die Duke Ellington-Komposition Take the A-Train hat diesen Schluss. Und das ist aber auch so eine universelle Formel.
Ja.
Also. auf der 4, dann noch den Akkord hinterher. Und alle wissen Bescheid.
Alle wissen Bescheid, genau.
Also wenn jetzt im Jazzclub diese Phrase spielt, wissen alle genau, wo der Schlusston hinkommt.
Ja.
Oder es gibt auch so im Blues. Also. Auf Vers 2 und vom nächsten Takt.
Genau. Ja, hast recht.
Oder auch sehr gut, auch ein guter Schluss, der Cha-Cha-Cha-Schluss. Kennst du den?
Ja, stimmt. So.
Ja. Da weiß jeder Bescheid.
Ja, wo man da ein bisschen in der Luft hängen bleibt.
Eins, tscha, tscha, tscha.
Ja, aber ja, stimmt.
Und die hören auch immer auf denselben Zählzeiten auf. Also dieser Country-Schluss ist immer auf der 3.
Genau. So, jetzt gibt es natürlich die zwei Herangehensweisen. Entweder
und 3.
Genau.
Und der Jazzschluss auf der 4. Und alle wissen Bescheid. Ist das nicht toll? Das ist mir neulich irgendwie klar geworden.
Es ist toll, genau. Also es ist ja die Frage, was willst du dein Publikum jetzt nicht überfordern? Dann ist es natürlich super. Es gibt ja die zwei Möglichkeiten jetzt. Darauf wollte ich eigentlich hinaus. Entweder genau bedienst du das Klischee, damit alle sich irgendwie heimlich wohlfühlen und Bescheid wissen. Oder du machst halt was anderes und sorgst für Überraschung.
Genau.
Ja, das ist ja genau quasi, also wir haben das Stück Sweet Apocalypse, das ja so anfängt. Und wir regelmäßig drehen die Leute durch, wenn wir enden mit, am Ende haben wir so, hacken wir so auf gemutete Saiten. Und das große Geheimnis ist, dass es halt ewig weitergeht, bis zu einem Punkt, den nur wir kennen.
Ja.
Und keiner im Publikum, wo es auf einmal geschlossen aufhört zusammen.
Ja.
Und das ist natürlich eine heiße Absprache. Wir werden den Trick nicht verraten. Ja. Aber da kommt es natürlich regelmäßig zu so Überraschungs-Wuh-Rufen.
Ja.
So, weil die Leute einfach nicht gedacht hätten, dass da jetzt ausgerechnet da abrupt Schluss ist.
Genau.
Ja.
Das ist auch so eine Grundunterscheidung in Schlüssen. Diese Schlüsse, die ich jetzt gerade gezeigt habe, das sind alles Schlüsse mit einem langen Schlusston, ne?
Ja.
Und dann gibt es ja immer den kurzen Schluss.
Ja,
der ist ganz oft auf einer letzten Zählzeit.
Über den, ne?
Naja, du hast, der ist dann nicht auf der nächsten Eins, wo du ihn erwartest.
Boom.
Genau.
So, also hast du so eine heiße Rockgitarre.
Eins, zwei, drei, vier, eins, zack.
Ha!
Ja. Zum Beispiel gerne sehr beliebt die 4 und.
Die 4 und, genau. Und die Leute drehen durch, weil sie da hätten sie es nicht erwartet.
Genau, weil das kurze Raus, das ist so ein Rausreißen aus der Musik. Das ist
Rausreißen. Ja, genau, dieser Überraschungsmoment des Publikums, der wird ja einfach wunderbar eingefangen. Und
das
Publikum reagiert wunderbar oft mit diesen Überraschungslauten. Ne? Dieses Wuhu, das hätten wir nicht gedacht und so. Und das gibt natürlich wieder Adrenalin auf der Bühne und Kraft für das nächste Stück. Und dann, klar, das kannst du nicht immer machen. Manchmal musst du auch einfach dann, freuen sich die Leute auch, wenn du sie nach Hause bringst und sie genau wissen, wo sie ankommen. Und so, da gilt es, die Balance zu wahren, sage ich jetzt mal als Schlussexperte.
Genau, das ist ja bei so Funkbands und sowas, ne? Oder da gibt's oft diesen kurzen Schluss, ne? Genau.
Ja.
Oder im Rock so, einfach so auf der Achtel vor der Eins oder der Sechzehntel vor der Eins schnell stoppen. Die kurzen Schlüsse, das sind immer die Überraschungsschlüsse und die auch sehr elegant wirken, ne? Weil sie so gut abgesprochen sind. Also, aber ich bin da gerade so ein bisschen bei, mal so ein System reinzubekommen in Schlüsse. Gut ist auch der Count Basie-Schluss.
Der ist ja so.
Bap, bap, bap.
Genau. Was für ein Count Basie?
Glaube ich ja. Für mich heißt ja immer der Count Basie-Schluss. Auch so ein Jazz-Schluss.
Ja, sehr aristokratischer Schluss.
Oder was ich neulich gehört habe, hier Nina Simone, My Baby Just Cares For Me. Das ist doch so. Weiß jeder Bescheid.
Ja, stimmt, ist auch gut. Also recht.
Also, ich sammle Schlüsse.
Ja, schickt uns eure liebsten Schlüsse bitte direct Messages auf Instagram oder was auch immer. Könnt auch Facebook nehmen oder ansonsten wie anschreiben. Ihr findet schon einen Weg und dann nehmen wir die alle mit auf.
Und ich habe nämlich das Gefühl, Grundthese, man kann so ein Stück nach hinten raus veredeln, wenn es einen guten Schluss hat.
Ja.
Oder?
Ja, jetzt Gegenthese, Schluss eigentlich egal.
Ich finde nicht.
Also, wenn das Stück scheiße ist, wird der Schluss ihn nicht retten. So. Also das, die Stimmung, die am Anfang geschaffen wird, von der wir eingangs sprachen, ist eigentlich, jetzt einfach mal provokante Gegenthese, ja, ist eigentlich viel wichtiger natürlich, als
naja,
wie du es nach Hause fährst.
Ja, aber es gibt doch zum Beispiel auch dieses Prinzip Abschlag. Also klassischer Schluss ist ja immer, so immer wenn ein Schlagzeug mit dabei ist. Rudel, 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 rudel. Pupz. Krang.
Ja,
das ist immer so der Moment, wo man dann so auf dem Drumriser steht und dann so runterspringt. Und mit dem Auftreten, mit dem Berühren des Bodens endet das Stück.
Ja, richtig.
Das ist, also es muss knackig sein irgendwie auf eine Art, oder? Also ich sammel Schlüsse.
Ja,
Schlusssammler. Frederik die Maus sammelt Farben, ich sammel Schlüsse.
Du bist ein reiner Schlusssammler, sehr gut.
Das hatte mich nur beschäftigt. Also ich bin immer auch der Meinung, ein guter Schluss kann das alles veredeln. Es gibt auch noch das andere Phänomen, der Fade-Out.
Ja, kommt sehr kurz mittlerweile. Ist nicht mehr so gern gehört dabei, genau. Also wir kennen eigentlich noch den, auch selbst, ich kenne das noch aus den Radiozeiten sogar noch. Selbst im Radio gab es ein Fade-Out, damit der Moderator dann irgendwie geschmeidig rübersprechen konnte am Ende. Mag ich eigentlich gerne. Ein langes Fade-Out. Habe ich jetzt hier auf unserer Live-Aufnahme, haben wir das auch bei Silver Lining genutzt. Da gibt es tatsächlich ein Fade-Out.
Ah, okay. Ja. Das ist nämlich interessant, weil ich glaube, der Fade-Out an sich, vielleicht wirklich mal als These, kann das sein, dass das sogar aus dem Radio kommt?
Ja, möglich, ja.
Weil für einen Live-Betrieb bietet sich ja ein Fade-Out überhaupt nicht an. Hast du versucht, live einen Fade-Out zu machen?
Das ist nicht möglich.
Ja, dann man weiß auch nicht, wann man klatschen soll und so. Aber es gibt so, zum Beispiel hier, ich glaube, auf der Regatta de Blanc von The Police hat jedes Stück einen Fade-Out.
Ja, weil sie am Ende nochmal richtig hart abjammen.
Ja, es hat ja auch den Vorteil produktionstechnisch, dass man so aufnehmen kann und dann spielt man immer weiter und sagt dann, komm, wir machen da irgendwann einen Fade-Out. Dann ist vielleicht ein bisschen nachlässig sogar, so ein Fade-Out.
Ja, und das Geile ist, man muss sich über den Schluss keine Gedanken machen.
Ja, und dann kann man nochmal so richtig abrödeln, Saxophon-Solo, alles.
Sehr gut, ich mag den Fade-Out sehr gerne, früher oft bei NDR 2 genutzt,
in
wirklich allen Popsongs einfach am Ende wurde runtergedreht, habe ich gute Assoziationen mit. Für mich ist so die ganze, wie ich so die 80er und 90er Popkultur im Radio wahrgenommen hat, verbunden mit Fadeouts.
Ja, auch unser Podcast endet jedes Mal wieder mit einem Fadeout.
Genau, ja,
weil ich so gern. Der Fadeout hat so ein bisschen auch so dieses, man bleibt noch so in der Stimmung, ne? Ja. Das hat so einen anderen Effekt, weil man quasi, man wird so langsam, schleicht so raus, ist die Musik überhaupt noch da oder höre ich sie jetzt nur in meinem inneren Ohr? Höre ich
halt
sie so weiter?
Ja, genau, sie halt nach.
Ja,
genau, ja, richtig. Ja, bitte, also an alle Plattenproduzierenden, Albumproduzierenden, Singleproduzierenden Menschen da draußen, denkt doch mal drüber nach, das Ganze wieder hinten raus auszufaden. Es muss nicht immer dieser Abschlag sein oder der. Es kann einfach auch mal ein gutes Abgejamme sein, dann wird stimmungsvoll ausgefadet. Das finde ich eigentlich gut.
Ja, das ist mir so ein bisschen aufgefallen. Es gibt natürlich auch so zum Beispiel in der elektronischen Musik, also in der elektronischen Gebrauchsmusik, im Techno, da macht man ja immer einen Mix-Out. Ein Mix-In und Mix-Out. Also wenn man so zum Beispiel Techno-Tracks hört, so auf jetzt im Streaming, nicht in einem Mix, innerhalb eines DJ-Mixes, muss man mal darauf achten, da ist meistens vorweg einfach eine Minute nur Bassdrum und so ein bisschen Geklacker und hinten raus auch. Das hat den Vorteil, dass die Leute, die das dann live mischen, besser ineinander mischen können.
Stimmt.
Also das hat so produktionstechnische Gründe. Macht vielleicht auch Sinn, am Ende von einem Stück einen langen Schlussrefrain zu machen und den nochmal zu wiederholen, damit der im Radio besser auszufaden ist. Aber Radio spielt gar nicht mehr so eine Rolle.
Ja.
Und wusstest du, dass es zum Beispiel im Streaming-Service Spotify gibt es ja diese Fade-Funktion?
Ne, wusste ich nicht.
Da kann man einstellen, dass Spotify die Stücke selber ineinander fadet.
Echt?
Ja, scheint ja so ein Bedürfnis zu sein.
Ja, das ist ein Fade-Bedürfnis.
Ja, also da bin ich immer noch auf der Suche. Ah! Ich bin in C-Dur, ich spiele dir Folgendes vor. Spiel du mal das Ende. Genau.
Ja.
Noch so ein Schluss.
Ja.
Also, das ist so interessant, das sind so wie so Signalphrasen fast, ne?
Ja.
Ich spiele. Und du weißt sofort, was los ist, oder auch?
Mhm.
Mit der Tritonussubstitution.
Crazy.
Und vielleicht noch Auch eine interessante Schlussphrase ist ja nicht der, ein Stück nicht auf dem, im Jazz sehr beliebt, ein Stück nicht auf dem Grundton beenden.
Ja.
Entweder in der Melodie oder, sondern so ein abgefahrenes Intervall singen oder spielen. Ja. Beziehungsweise einen anderen Akkord als den, als die Tonika spielen. Zum Beispiel sowas wie.
La, 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 la.
Sowas gibt's doch gerne, ne?
Ja.
Bist nicht so.
Ja, also klar, aber ist immer ein bisschen albern. Aber ich sehe, du bist voll drin im Thema.
Im Thema Schluss.
Vielleicht auf der Vocal Session im Birdland, vielleicht solltest du da mal der Schlussbeauftragte werden.
Ja.
Denn da gibt's einiges zu tun. Sowieso oft auch auf Sessions Chaos beim Schluss, muss man ja schon auch sagen. Alle
sind so, genau.
Jetzt? Ja. Und dann wird irgendwie ewig lang auf einem langen Moll-Major-7-Akkord irgendwie noch versucht, zum Ende zu kommen. Und jeder macht nochmal was und so, hä, war jetzt nicht schon Schluss und so? Ja, ja, kennen wir.
Ja, das kommt ja aber eigentlich auch aus der Klassik. Da gibt es ja so im klassischen, was weiß ich, Violinkonzert.
Ja.
Da ist ja auch so, du spielst da. Und dann kommt ja, das nennt sich ja, das ist jetzt ein Teekesselchen, das nennt sich ja auch Kadenz. Also wir bleiben auf der Dominante stehen und dann kommt.
Ja.
Das gibt's auch im Jazz. Noch eine kleine Schlusskadenz. Ja. Oder im Blues, wenn die Bluesgitarre nochmal so richtig ausrastet. Dann ist bei der Session immer die Frage, wer darf die Schlusskadenz spielen? Oder alle durcheinander, wie beim Dixieland.
Genau.
Also, mannigfaltige Möglichkeiten des Schlusses.
Sehr gut. Ja, deswegen würde ich jetzt auch gerne mal überleiten zum Schluss. Ich muss in den Urlaub fahren. Ich muss jetzt in Oderbruch. Ich habe da eine Sauna.
Ja.
Eine Sauna im Oderbruch. Deswegen würde ich sagen, vielleicht noch mal kurz was. Wollten wir den Podcast auf einer heiteren Note enden?
Ja.
Habe ich was? Neulich. Ich kenne einen Herrn, den produziere ich gerade seine Platte. Er kommt aus Manchester und es ging dann darum, wer dann halt so die Sachen mischen könnte. So.
Ja.
Und habe ich so mehrere Leute vorgeschlagen, so mit denen ich schon gearbeitet habe und so. Und dann auch Martin Heine, liebe Grüße, mit dem ich auch studiert habe. Und habe dann so für ihn geworben und meinte, ja, der hat sogar auch mal, habe ich das auf Englisch gesagt, he even mixed like a song for the boss.
Ja.
Und dann kam direkt zurück, the American or the German Boss.
Ah, sehr gut. Schöne Grüße.
Ja,
den deutschen Boss.
Der deutsche Boss. Kannte man offensichtlich in Manchester. Ja, war interessant.
Sehr gut.
Ja. Okay, ich glaube, wir sind raus. Ne? Ich muss in die Sauna und
wir sind raus.
Nächste Woche.
Ja, genau.
Macht's gut.
Bye. Ciao, bye. Tschüss. Leute.
Hat Spaß gemacht.
Tschüss.